Ja, grüß euch miteinander. Ich bringe liebe Grüße aus Luzern, aus Kriens, aus Horb und von meiner Familie, die man hier auf dem Bild sieht. Und darf wieder mal da sein, wie es Thomas schon eingeführt hat. Ich komme auch immer wieder zum Danken sagen. Danke für eure Unterstützung, für eure Gebete. Ihr seid ja wirklich eine bettende Gemeinde. Also jetzt die Kärtchen, die hier heute verteilt werden, da kann man gar nicht anders als zu einem richtigen Better werden und zu einer Betterin. Danke vielmals auch für eure Gebete, für die Vision Schweiz, für Missionare und auch für uns in Kriens. Die Bilder, die ich jetzt so zum Update mitgebracht habe, kann sein, dass ich letztes Jahr auch schon einige davon gezeigt habe. Ich erzähle es einfach nochmal aus der Perspektive von heuer 2025. Wir wollen in Luzern Süd eine gute Nachricht sein. Süden von Luzern, die Agglomeration, sind die zwei Ortschaften Horb und Kriens. Mittlerweile wohnen dort 45'000 Leute. Wo wir vor 12 Jahren hergezogen sind, waren es glaube ich noch 39'000 gewesen. Und da ist ein schöner Blick von meinem Arbeitsweg aus. Also wenn ich oben durchgehe, zu Fuß, dann gehe ich zum Schlössli, dann durchs Wäldli, dann beim Himmelreich vorbei, dann beim Höllhof vorbei, dann runter in Schlund und durch den Schweighof durch ins Begegnungszentrum von unserer Gemeinde. Wir beten schon lange, dass der Schweighof, dass dort das Evangelium laut rausgerufen wird und nicht mehr schweigt. Genau. Das Gebiet heisst Luzern-Süd, vor allem aus städtebauerischen Gründen. Das ist das Gebiet, das in Horb liegt, in Kriens, in Luzern. Es hat 6 Neubaugebiete und sie machen mit dieser Webseite hier Werbung, für dort hier zu wohnen, für dort ein Geschäft aufzutun, für ja, was immer. Es hat auch soziale Einrichtungen. Und eben 6 Neubaugebiete, wir sind genau mit unserem Begegnungszentrum zwischen 2 so Neubaugebiete drin. Da innen in diesem Begegnungszentrum sind wir, da hat es auch noch Läden drin. Felix Bühler ist so ein Rösslerladen, Lumimart ist fürs Licht zuständig und obendran ist die Versicherung Generali und wir bieten alles auf der geistlichen Ebene. Nahrung, Sicherheit, Licht. Und nebenzu ist noch der McDonald's, oder? Den haben wir ja noch. Tankstelle auch noch, also eine Tankstelle haben wir auch. Ja, und das ist so ein Bild, glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Vor 2 Jahren haben wir 25 Jahre Jubiläum gefeiert für eine Aufbaugemeinde. Ist das eigentlich schon ziemlich alt? Oder mit eigentlich, wenn jemand mit 25 noch daheim bei den Eltern wohnt, dann überlegt man sich, ob der nicht langsam ausziehen sollte. Und wir sind mit 26 oder so, immer noch bei der Vision Schweiz, unserer Mutterorganisation. Es war mal ein Namenswechsel gewesen, letztes Jahr, vor 2 Jahren. Das hat etwas gebraucht, auch in dem Sinn, dass wir mehr wahrgenommen werden. Es sind wirklich wieder mehr Leute auch reinschauen bei unseren Gottesdiensten. Und wir haben vor, selbstständig zu werden im nächsten Jahr. Wir haben jetzt gerade eine Mitgliederversammlung gehabt im März, wo wir gesagt haben, jawohl, jetzt beschließen wir als Mitglieder endlich diesen Schritt zu machen und auszuziehen bei unseren Mami Vision Schweiz und eine mündige FEG-Gemeinde zu werden. Weil wir sind das noch nicht, wir sind noch unmündig, wir brauchen noch Unterstützung. Nein, brauchen wir auch nachher noch. Das war im März, ich erzähle dir schnell, was da bei mir abgeht. Ich bin ja dort angestellt, 80%, und wir haben dort hier beschlossen, jawohl, nächstes Jahr werden wir selbstständig. Das heisst, finanziell selbstständig, leitungsmässig selbstständig. Finanziell würde das bedeuten, wir müssen noch mal ein Schritt raufgehen, das ist nicht mehr so viel. Aber wo uns die Vision Schweiz jetzt noch zahlt, das sind glaube ich etwa noch 3'000 Franken, die bringen wir schon her. Aber wenn man nachher eine mündige FEG-Gemeinde sein will, dann muss man der FEG ein bisschen abgeben. Und der Vision Schweiz sollten wir ja auch noch ein bisschen zurückzahlen, oder? Weil sie jetzt uns 25 Jahre genährt haben. So machen es doch die Kinder, wenn sie ausziehen. Dann haben wir beschlossen, ja, wir wagen es. Und das nächste Traktandum war unser Budget 25. Strich, unten dran rote Zahl, minus 9'000. Das ist eben gerade der grösste Spender ist weggegangen. Und dann haben wir gemerkt, ja gut, was wollen wir jetzt? Wollen wir aufhören, unseren Plan festhalten oder das, was uns Gott aufs Herz gelegt hat, selbstständig zu werden? Nein, wir bringen jetzt beides vor die Gemeinde. Und der, der es geleitet hat, hat es relativ schnell durchgezogen, dass niemand hat diskutiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt beides beschlossen. Selbstständigkeit und ein minus 9000er Budget. Aber was macht das jetzt mit mir, oder? Ich bin angestellt. Ich bin abhängig von dem Geld, das zusammenkommt in der Gemeinde. Und ich trainiere mich schon ein Leben lang darauf, zu sagen, es ist nicht die Gemeinde, die mich zahlt, sondern es ist Gott, der mich zahlt. Und die Gemeinde gibt es Gott. Und dann ist es so indirekt, oder? Also von dem her kann ich gut über das Geld reden in einer Gemeinde, theoretisch. Weil mir gibt es ja Gott und nicht mir. Aber ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Ich dachte, wie soll das gehen? Und der Blick auf die minus 9000 richten, ja, was müssen wir? Müssen wir jetzt mehr über das Geld predigen oder was? Es ist schon so, es ist Thema. Wir haben das vorher schon geplant, bevor wir gewusst haben, dass es so rauskommt, dass wir mal über das Geld reden wollen. Aber schaut, wie Gott ist. Er hilft uns, dass er den Blick immer wieder aufs Wesentliche richtet. Das war am Donnerstag, am Dienstag darauf war ein Notar bei mir im Büro und hat mir 3000 Franken bar auf den Tisch gelegt von einer Person, die gerne das unserer Gemeinde wollte geben. Wow, ein Drittel ist schon gedeckt von diesem 9000er Budget. Minus 9000er Budget. Und so hat es mir wieder geholfen, zu sagen, auf was konzentrieren wir uns eigentlich? Auf das, wo wir uns Sorgen machen können? Oder auf das, wo er uns gesagt hat? Jesus hat mir eigentlich 3 Jobs gegeben. Erstens, du beten. Zweitens, du lieben. Drittens, du dienen. Und das mit den Sorgen, das überlassen wir. Das ist so das Müsterli von dem, was wir jetzt hier bei unserer Selbstständigkeit am Erleben sind. Nochmal zurück zu Luzern Süd. Da ist, das habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Alles, was rot ist, war früher Wiese. Aber es steht da noch nicht ganz alles, es ist im Bau. Also in der Zwischenzeit sind aber 2000 Leute im Umkreis von 500 Metern um unser Begegnungszentrum rausgekommen. Die Stadt kommt zur Kirche. Und wir haben das auch mal so gehört. Wartet nicht, bis sie bei euch in Gottesdienst kommen, geht dir zu ihnen. Ich erzähle dir nachher noch etwas, wie ich damit umgehe. Ja, das ist der Teil. Es kommen noch ein bisschen mehr Bilder dann gegen Schluss von der Predigt. Aber da können wir jetzt mal auf die nächste Präsentation wechseln. Und ich glaube, ich wechsle auf Hochdeutsch. Ist das gut? Für das Übersetzen geht das besser näher. Ist heute Übersetzung dran? Ja, genau. Also Hochdeutsch ist es ja nicht. In so einer Schrift irgendetwas Deutsch. Ja, wunderbar. Dann komme ich zur Predigt. Und ich möchte beginnen, kannst du mir mal die Folie geben? Mit dem Thema. Nein, das ist nicht die. Da hast du eine falsche verwünscht. Gut, also ich möchte beginnen mit einer Ermutigung. Ich möchte beginnen mit einem Zuspruch für euch. Euer Commitment, eure Hingabe zu Jesus ist nicht vergeblich. Ich sage es nur einmal. Deine Hingabe an Jesus ist nicht vergeblich. Das, was du tust, Wort oder Werken für Jesus, deinen Herrn, ist nicht Luft und nichts. Beharrlich sein, beständig sein, lohnt sich. Danke vielmals. Commitment zu Jesus ist nicht vergeblich, Beständigkeit lohnt sich. Hier ein Beispiel. Wir machen in unserer Region fast jährlich einen Alpha-Life-Kurs. Also einen Kurs, wo wir Leute über 10-11 Wochen mit auf eine Entdeckungsreise zum Glauben nehmen. Da ist auch ein Wochenende mit dabei, wo wir uns um den Heiligen Geist diese Thematik anschauen, wo wir das anschauen, auch was bewirkt der Heilige Geist, wie führt der Heilige Geist einen Menschen dazu, Jesus als seinen Erlöser und Herrn anzunehmen? Und wie kann das Leben gelingen, wenn wir aus dem Wort Gottes und erfüllt mit dem Heiligen Geist, Jesus nachfolgen. Das ist so das Thema des Wochenendes. Ich bin begeistert von diesem Alpha Life. Ich mache das seit 1998, nein, eigentlich schon 97. Bin einer der Ersten, der da mitgeholfen hat in der Schweiz und bin fast jedes Jahr mit dabei. Ich bin nicht begeistert wegen dem Kurs, sondern ich bin begeistert, weil ich sehe, dass Menschen mit auf einen Weg genommen werden und in diesem Kurs, so wie es der Predigttitel ist, etwas entsteht, eine Gemeinschaft, die eine gute Nachricht ist. Ja, und so haben wir das auch in den letzten Jahren immer wieder angeboten, Flyer gemacht, eingeladen und haben uns gesagt, wenn weniger als 5 Teilnehmer sind, machen wir es nicht. Vor 2 Jahren waren es schlussendlich 2 oder 3 Teilnehmer und wir haben es doch durchgezogen. Vor einem Jahr waren es 3 Teilnehmer und wir haben es trotzdem gemacht. Dranbleiben. War das blöd? Die Leute sind integriert jetzt in der Gemeinde. Sie unterstützen uns weiterhin, wenn wir weiter Alpha Life machen. Aber ein Punkt war, dass ich als Pastor und als Leiter des Alpha Lives bisher nur Menschen eingeladen habe, am Kurs teilzunehmen, wenn sie schon im Gottesdienst waren. Dort habe ich sie kennengelernt. Ah, du bist neu, du interessierst dich für den Glauben. Komm, wir haben Alpha Life. Ich habe nie in den letzten Jahren jemanden einladen können, der noch nicht zur Gemeinde wollte oder noch nicht offen war und sich fragend geäußert hat. Also, da hat sich etwas geändert bei mir. Gerade der Satz, nicht sie kommen zu euch, sondern ihr geht zu ihnen, hat mich ermutigt im letzten Herbst, wenn es geht, einmal pro Woche ins Quartierrestaurant zu gehen, das 100 Meter neben unserem Begegnungszentrum im Schweighof ist. Ich gehe dort für einen Kaffee und lerne Leute kennen, die Wirte, das sind 2 Männer, die das führen, und auch diesen alten Mann. Er ist dort oft anzutreffen, bereits vor dem Mittagessen mit seinem Bier vor der Nase. Manchmal sind es 2 Bier vor dem Mittagessen, einmal war es 4 Bier vor dem Mittagessen. Dieser Mann ist sehr positiv eingestellt, überhaupt nicht zugedröhnt. Du kannst mit ihm sprechen und er erzählt seine Geschichten. Ich erfahre von ihm, dass er pensioniert ist, aber dass er bis zur Pension ein sehr starker Stotterer war. So stark, dass die Leute geduldig warten mussten, bis er endlich ein Wort ausdrücken konnte. Jetzt höre ich ihm zu, wie er fließend seine Geschichten aus dem Leben erzählt. Er erzählt von seinem Großvater, der ein Jude war und in Nazi-Deutschland gelitten hat. Von den Verwandten mütterlicherseits, die Hugenotten waren. Er erzählt und erzählt und erzählt. Und am Schluss bezahlt er meinen Kaffee und sagt, am liebsten würde ich dich umarmen. Ich stehe auf und umarme ihn. Und dann sagt er zu mir, das ist der schönste Tag, seit ich hier wohne. Und er wohnt gerade neben dem Restaurant. Was ist da geschehen? Jesus hat gesagt, wenn ihr rausgeht und die Leute euch einladen, dann geht zu ihnen hinein und esst, was sie euch vorsetzen und redet mit ihnen über das Reich Gottes. Betet für die Kranken, ruft das Reich Gottes aus. Dieser Mann ist so einer. Nicht er hat mich in seine Wohnung eingeladen, aber hat mich eingeladen und den Kaffee gezahlt. Dieser Mann hat sein Herz geöffnet und von sich erzählt und er war offen, wenn ich von Jesus erzähle. Er fragt nicht nach, weil er noch so viel zu reden hat. Irgendwann hat er dann vielleicht genug erzählt, dass ich noch mehr reden kann. Aber er ist so ein Mensch des Friedens, von dem Jesus geredet hat. Grüßt sie mit Frieden, wenn sie euren Gruß erwidern, sind das Menschen des Friedens. Sie sind nah bei euch, gerne mit euch zusammen. Sie sind offen und hören euch zu. Und sie dienen euch. Im Januar habe ich den Mann dann eingeladen zu unserem Alpha Life Schnupperabend. Das war eine Woche, bevor der Schnupperabend war. Er ist gerührt, begeistert und sagt, ich komme sehr gerne. Mit dieser guten Nachricht und auch noch der Zusage von 2 weiteren Leuten, die ich eingeladen habe, staunen, gehe ich zum Alpha-Team. Wir treffen uns eine Woche vorher zur Vorbereitung und erzähle davon. Das motiviert die Alpha-Leute auch. Am nächsten Sonntag haben wir bereits 10 Anmeldungen. Dieser Mann aus dem Restaurant sagt mir dann wieder ab. Nein, nein, ich gehe ja schon um 5 Uhr ins Bett. Kein Wunder eigentlich, ja. Ich hätte es gewusst. Aber ich sehe ihn ja wieder, das ist kein Problem. Ich sehe ihn ja regelmäßig wieder. Aber durch diese Geschichte mit ihm bin ich motiviert worden, einzuladen. Und auch mein Team hat eingeladen. Am 4. Alpha-Abend, bei Alpha ist es so, da kommen die Leute noch tröpfelnd dazu. Am 4. Abend waren es dann 13 Leute, zwischen 15-jährig und 87-jährig. Eine schöne Truppe. Einige sind wieder ausgestiegen, abgeschlossen haben wir Anfang Mai mit 10 Leuten. Und heute geht das weiter. Wir, mit einem Teil dieser Gruppe können wir jetzt eine Gemeinschaft bilden. Davon rede ich dann auch noch kurz. Haben uns letzten Mittwoch wieder getroffen zum Grillieren draußen am Strand von Hergiswil dort, Strand, Uferbereich, Spielplatz und so wunderschön dort. Und wir haben Leute dazugenommen, wir konnten mit ihnen auch wieder über das Evangelium reden. Einige vom Alpha Life haben sich noch nicht für Jesus entschieden, sie waren dabei, genießen die Gemeinschaft, sind dabei, wenn wir Lieder singen für Gott. Wir sind miteinander unterwegs, eine Gemeinschaft, die eine gute Nachricht ist. So irgendwie habe ich das erlebt. Und das ist meine Ermutigung. Dranbleibe lohnt sich. Beständigkeit lohnt sich. Gebt nicht auf im Werk für den Herrn. Gebt nicht auf in eurer Hingabe an Jesus. Ich spreche euch an als Leute, die heute hier in den Gottesdienst gekommen sind. Das ist schon ein Zeichen der Hingabe, dass du heute überhaupt hier bist. Ein Zeichen von Interesse, ein Zeichen von vielleicht auch Hoffnung. Und ich möchte dir sagen, deine Hingabe an Jesus ist nicht vergebens. Viele von euch sind nicht nur Sonntagschristen, sondern ihr lebt den Glauben im Alltag. Ihr beginnt den Tag mit einem Gebet, ladet Jesus ein, euch zu führen, euch die Kraft zu geben, ein Zeugnis zu sein. Ihr betet für eure Beziehungen, wenn ihr Konflikte habt oder was immer, dass er eingreift. Ihr betet um Vergebung für eure eigenen Sünden. Ihr lebt den Glauben im Alltag als Kinder Gottes. Und ich möchte dir sagen, dieses Commitment, diese Liebe zu Jesus, dieser Wille im Alltag mit Jesus zu leben, ist nicht vergebens. Bleibt dran. Und ich spreche euch dich an, viele von euch sind auch Mitarbeiter hier in der Gemeinde oder mit der Gemeinde. Einige sind ja jetzt gerade als Lagerleiter unterwegs. Diese Hingabe für Jesus, für andere Menschen durch die Gemeinde ist nicht vergebens. Euer Commitment lohnt sich. Aber vielleicht kennt ihr auch das andere, dass wir aus dem Blick verlieren, warum wir das tun. Warum wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Warum eigentlich? Dass wir aus dem Blick verlieren, warum wir im Alltag beten und vorbildlich leben sollen. Warum wir in der Gemeinde mitarbeiten. Dann sind wir vielleicht enttäuscht, frustriert oder zurückgezogen. Vielleicht sind wir in einem Streit mit jemandem und das zieht runter. Oder wir haben irgendwo selber versagt und schämen uns. Die Frage kommt dann, warum tue ich das alles? Warum glaube ich, wie ich glaube? Warum soll ich voll Bratsch für Jesus unterwegs sein? Kennst du solche Gedanken auch, dieses Hinterfragen? Und dann frage ich ganz persönlich, was hast du vor Augen? Denn das, was wir vor Augen haben, das verfolgen wir. Eine gute Frage, dieses Wort vor Augen haben, kann man auch mit dem Wort Vision beschreiben. Was ist deine Vision? Das verfolgst du. Da gehst du nach. Sind es bei mir diese Sorgen, die ich mir mache wegen den roten Zahlen im Budget? Wenn ich den Blick darauf richte, dann verfolge ich dieses Thema, wir müssen schauen, dass wir mehr Geld bekommen oder weniger ausgeben. Oder ist es Jesus Christus, der Gekreuzigte, den ich vor Augen habe, dann geht mein Blick dorthin. Das ist noch eine wichtige Frage. Heute Morgen, wenn du gerade hier sitzt, Worauf ist dein Blick gerichtet? Also viele schauen jetzt zu mir, okay, das ist schon okay, schaut mich an, aber ich meine es nicht jetzt so, sondern was ist deine Vision? Worauf richtest du deinen Fokus? Das führt mich zu einer Bibelstelle, die ich als Predigttext lesen möchte. Sie steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Wir haben es hier auch auf der Folie. Ich lese es nach der Neues Leben-Übersetzung. Und hier steht: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Und ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt er Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt, oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Fragen über Fragen. Und wir müssen den Paulus verstehen, warum er bei diesen Galatern so in Eifer gerät. Warum er sie hinterfragt, hey, sag mal, was habt ihr vor Augen? Worauf ist euer Blick gerichtet? Hat euch jemand den Blick verdreht? Jesus als Gekreuzigten vor Augen gemalt hat er ihnen, sagt er. Wir müssen das verstehen, wenn wir sehen, wie Paulus dort in dieser Region Galatien, das ist ja nicht eine Ortschaft, das ist eine ganze Gegend, wie er dort zusammen mit Barnabas das Evangelium verkündigt hat, die gute Nachricht. Und da möchte ich die Geschichte dazu einfach zusammenfassend erzählen. Ihr könnt das nachschlagen in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, ab Vers 8. Es beginnt in der Stadt Lystra. Paulus predigt dort und er beobachtet beim Predigen einen Mann, der gelähmt war. Und er sieht in diesem Mann, dass Glaube entsteht, dass der Glaube hat, dass Jesus ihn auch jetzt heilen könne. Paulus ist mutig und spricht diesen Mann an und sagt zu ihm, steh auf. Und der Mann steht auf und er geht umher. Und das löst nicht nur bei dieser Versammlung Begeisterung aus, sondern das geht in die ganze Stadt. Alle erfahren, hey, da ist einer gesund geworden, der von Geburt an gelähmt war. Sie interpretieren das aber falsch, so wie sie das sich ausdenken können. Sie sagen, das müssen die Götter sein. Der Zeus, der griechische Hauptgötze, und der Hermes, die beiden sind zu uns gekommen. Wow, super! Kommt, lasst uns denen ein Opfer bringen. Wir haben ja einen Zeus-Altar. Also, dann bringen sie eine Kuh und wollen die dort, oder einen Ochsen und wollen den dort opfern. Nachdem Paulus und Barnabas realisieren, dass dieses Opfer ihnen gelten sollte, versuchen sie das zu wehren mit allen Möglichkeiten. Aber es gelingt ihnen fast nicht. In der Zwischenzeit kommen Menschen aus einer anderen Ortschaft, die Paulus und Barnabas auch kennen und Feinde sind. Sie schaffen es, diese begeisterte Menge umzupolen, dass daraus ein Mob wird voller Hass und Ablehnung. Dieser Mob greift Paulus und schleppt ihn vor die Stadt, vor die Tore der Stadt, wirft ihn auf den Boden. Diese Leute fassen Steine und werfen die Steine auf Paulus, bis er sich nicht mehr bewegt. Dann gehen sie zurück in die Stadt. Die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, kommen jetzt und machen einen Kreis um diesen Körper von Paulus herum. Und es wird nur berichtet, da stand Paulus auf und ging mit ihnen wieder in die Stadt. Am nächsten Tag gehen die beiden weiter. Die nächste Ortschaft. Dort verkündigen sie auch die gute Nachricht von Jesus. In Derbe Wieder werden viele zu Jüngern, zu Nachfolgern von Jesus. Es entsteht eine Gemeinde und sie ziehen wieder zurück, auch in diese Stadt, in der sie zuerst gewesen waren, Lystra, und sie ermutigen die Leute, die dort zum Glauben gekommen sind. Sie formen Gemeinden, setzen Älteste ein und beten und fasten für sie und gehen dann weiter. Und einen Satz, wie dass sie diese Gläubigen ermutigt haben, können wir herausstreichen. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 heißt es folgendermaßen: Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Also wenn wir diese Geschichte vor Augen haben und uns erinnern, wie damals den Galatern Jesus als Gekreuzigten vor Augen gemalt worden ist, wenn wir uns erinnern, dass dort Wunder geschehen sind, ein Gelähmter, der wieder aufstand, Paulus, der gesteinigt wurde und überlebt hat, ja, am nächsten Tag sogar wieder reisen konnte. Wenn wir uns das bewusst machen, was die Galater dort erlebt haben, wie sie Gott erlebt haben, und dann zu merken, dass sie das alles zurücklassen, um noch besser zu glauben. Denn da sind Leute gekommen, die ihnen gesagt haben, ah, ihr folgt jetzt Jesus nach. Wisst ihr, Jesus war ein Jude. Wenn ihr wirkliche Jesus-Nachfolger sein wollt, dann müsst ihr Juden werden. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dann müsst ihr das Gesetz des Mose einhalten. Und die, im besten Willen, wollten sich den neuen Predigern anpassen. Sie wollten ja nicht Widerstand geben, oder? Wir passen ist doch immer ein bisschen, ja, so ein bisschen tolerant. Dann passten sie sich an und machten, was die wollten. Und sie wurden gesetzlich. Und in das hinein, das erfährt Paulus. Da schreibt er ihnen diesen Brief. Und der Galaterbrief ist ja von A bis Z ein Brief, wo er Gas gibt. Also in normalen Briefen hat der Paulus zuerst noch, ich danke Gott für das und das. Hier beginnt der Paulus und sagt, ich bin Paulus, ihr seid die Galater und hey, was ist los mit euch? Also er gibt Gas und hier im Kapitel 3, Vers 1 bis 5 ist es ja wirklich Frage über Frage. Was ist mit euch passiert? Wer hat euch den Blick auf Jesus, den ich euch vor Augen gemalt habe, als Jesus Christus gekreuzigt, wer hat euch den Blick weggedreht, verzaubert? Überlegt doch mal, seid doch vernünftig. Ihr könnt doch nicht mit etwas Neuem weitermachen, wenn ihr schon mit Jesus angefangen habt. Ihr könnt doch nicht euren Glauben auf die Seite stellen, den Heiligen Geist, der ihn empfangen habt, auf die Seite tun und sagen, wir haben jetzt das Gesetz, wir haben jetzt die Beschneidung. Was ist los mit euch? Geht's euch eigentlich noch? Fragen über Fragen. Wer hat euch verzaubert? Dieses Wort verzaubert kann auch heißen betört. Wenn ein verheirateter Mann, der Freude an seiner Frau hat, irgendwo im Internet oder real eine andere Frau sieht, die auch schön ist, und die Frau lächelt ihn an und macht ihm schöne Augen, dann passiert in seinem Herz genau das, er wird verzaubert, wenn er nicht seinen Blick wieder abwendet zu seiner Frau. Das ist mit den Galatern passiert. Sie haben Jesus lieben gelernt. Sie haben erfahren, dass er ihr Erlöser ist, dass er ihr Herr ist. Und dann kommt da etwas, was ihnen sagt, aber das wäre jetzt noch ein bisschen besser. Und wir haben heute viele solche Angebote. Ich sehe, wie die einen in unseren Gemeinden sagen, ja, wir brauchen noch mehr Bibel, noch mehr Bibel. Und sie gehen in eine neue Gesetzlichkeit hinein. Und die anderen sagen, wir brauchen noch mehr Welt, wir brauchen noch mehr Welt. Und sie gehen in eine neue Weltlichkeit hinein und versuchen das in den Glauben zu integrieren. Und Paulus sagt, wer hat euch verzaubert? Der Blick soll doch nicht weggehen von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist die Aufforderung. Deswegen die Frage, was hast du vor Augen? Was wir vor Augen haben, das verfolgen wir. In diesem Text wird gesagt, setz die Vernunft ein. Denn womit du angefangen hast, damit ist es auch klug zu vollenden. Es steht so in Auszugsweise, oh, ihr unverständigen Galater, so beginnt er. Oder dann im Vers 3 ist es, glaube ich, versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und dann wieder, schenkt Gott euch den Heiligen Geist oder wirkt er Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz des Moses befolgt? Auch wieder ein Appell, überlegt, setzt eure Vernunft ein. Womit du angefangen hast, damit es auch klug zu vollenden. Womit hast du angefangen? Wir haben uns gesagt als Gemeinde, wir wollen als heilende Gemeinschaft in der Kraft Gottes draußen präsent sein, weil wir glauben, dass Ernte reif ist. Wir möchten diese gute Nachricht, womit wir angefangen haben, auch weiterführen. Wir sehen unsere Gemeinde nicht als Organisation in erster Linie, sondern als heilende Gemeinschaft. Und gerade auch diese Gruppe, die jetzt aus dem Alpha Life entstanden ist, sehen wir als heilende Gemeinschaft. Wir sehen, dass wir nicht aus eigener Kraft irgendetwas vollbringen können, sondern dass es in der Kraft Gottes geschehen soll. Und wir realisieren, dass wir nicht einfach nur in unseren Gemeinderäumen sitzen können, denn nicht sie kommen zu euch, ihr geht zu ihnen. Also wollen wir draußen präsent sein. Und wenn es nur ein Grillieren ist irgendwo, aber mit offenen Augen und offenen Ohren, wen Jesus uns bereithält. Denn wir glauben, dass eine Ernte reif ist. Ich habe noch eine provokative Aussage, ich weiß nicht, ob ihr mich dafür dann steinigt. Evangelisiert nicht, sondern seid eine gute Nachricht. Ich will keine Wortklauberei machen. Natürlich bin ich überhaupt nicht gegen das Evangelisieren, sondern sehr dafür. Aber wenn wir das Wort Evangelisation brauchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir das oft verstehen. Die erste Möglichkeit ist, wir machen eine Evangelisation. Also wir organisieren eine Veranstaltung, wo das Evangelium gepredigt wird und laden Leute dazu ein. Und wenn das vorbei ist, dann haben wir die Evangelisation gemacht und können uns wieder anderen Dingen widmen. Evangelisation wird zum Programmpunkt, ein guter Programmpunkt, ein sehr wertvoller Programmpunkt, den wir dann aber auch wieder ersetzen können mit anderen Programmpunkten. Das ist so die eine Schlagseite. Das macht ihr ja nicht so. Die zweite Schlagseite ist, evangelisieren bedeutet, ich in meinem Alltag versuche dort, wo ich die Gelegenheit habe, das Evangelium zu sagen. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich ein schlechtes Gewissen, denn jeder Christ ein Evangelist. Was nicht stimmt. In der Bibel steht es anders. Aber jeder sollte das und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn es gelingt, dann habe ich jemanden in die Gemeinde gebracht. Ich schaue auf Jesus. Wie hat er Evangelisation gelebt? Erstens, er hat nicht nur Programmpunkte gemacht. Also so die Bergpredigt war wahrscheinlich so ein Programmpunkt, oder? Hat er vielleicht Flyer verteilt und die Leute eingeladen für die Bergpredigt. Aber er hat ein ganzes Leben, die ganzen 3 Jahre seiner Verkündigung waren Evangelisation. Evangelisation wurde zum Lebensstil. Und deswegen habe ich gesagt, sei eine gute Nachricht. Also die gute Nachricht nicht nur davon reden zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern sie leben, sie sein. Und das Zweite ist, Jesus hat es nicht alleine getan. Er hat sich 12 Jünger gesammelt, war mit ihnen unterwegs. Er hat eine Gemeinschaft aufgebaut, die von ihm lernen sollten, wie er Evangelium lebt, wie er gute Nachricht ist. Und hat es so weitergegeben. Das meine ich mit diesem Satz, evangelisiert nicht, sondern seid eine gute Nachricht. O ihr unverständigen Galater, heißt es im Vers 1, ich wiederhole noch einmal. Wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Ihm folgen wir. Jesus, das bedeutet, der Herr rettet. Christus, das ist nicht der Nachname. Das ist nicht wie Wüttrich. Christus ist ein Königstitel. Gekreuzigt, das ist der Weg, den er gewählt hat. Sein Weg ging nicht zum Thron, sondern ging von der Krippe über den Alltag durchs Kreuz in die Auferstehung, in die Himmelfahrt zum Thron und zur Wiederkunft. Und er wird sein Reich aufrichten, wenn er wiederkommt. Das ist das Evangelium, das ist unsere gute Nachricht und das wollen wir leben, das wollen wir sein. Evangelisiert nicht, sondern seid eine gute Nachricht. Zwei Beispiele, wie wir das versuchen umzusetzen. Das eine ist offene Türen. Ein Senior aus unserer Gemeinde wohnt im Schweighof, in diesem Gebiet. Und er ist eigentlich nicht der, der gerne offene Türen hat und die Gäste, Nachbarn einlädt. Er ist froh, wenn er seine eigenen vier Wände hat. Aber irgendwie ließ er sich überzeugen, zu erkennen, dass er eine Möglichkeit hätte, eine gute Nachricht zu sein für seine Nachbarn. Aber du musst das nicht alleine machen, sagen wir zu ihm. Wir sind ja dabei. Und so stellte er eine Gruppe zusammen oder wir eine Gruppe, die ihn unterstützten. Jemand hat für die Apero-Sachen gesorgt, jemand hat geschaut, dass alles bereit ist und schön eingerichtet ist und mit ihm zusammen das bereit gemacht. Ich habe für den Flyer geschaut und so haben wir einander ergänzt. Und auf diesen Flyer wollte er schreiben, ich treffe mich mit ein paar Freunden bei mir zu Hause zu Snacks, Fingerfood und Getränken. Während dieser Zeit ist meine Wohnungstür offen. Ich freue mich, wenn du auch vorbeischaust. Und es kamen einige, vielleicht so 15 Leute aus der Nachbarschaft, zusammen mit Leuten aus der Gemeinde. Und wir waren da, offen, haben Gespräche geführt, haben Leute kennengelernt, viel über den Glauben gesprochen in dieser Zeit. Er machte es ein zweites Mal im September, das war jetzt im Juli vor einem Jahr, im September wieder. Und es hat neue Kontakte gegeben. Dann haben wir der Gemeinde gesagt, hey, das funktioniert, ihr müsst solche Sachen nicht alleine machen. Wir wollen ja eine Gemeinschaft sein, die draußen präsent ist. Also nimm jemanden mit, wenn du schon lange mal wolltest, einen Tag der offenen Tür für deine Nachbarn machen. Dann nimm andere aus der Gemeinde, die helfen dir. Und so hat es dann ein älteres Ehepaar gemacht in Meckern. Die sind vor 2-3 Jahren zugezogen und haben jetzt diesen Flyer genommen, haben Klaus Höck draus gemacht, dann wurde der Orangensaft ersetzt mit irgendwas Klausigem. Trotzdem ähnlich, die Leute sind zusammengekommen. Es gab Kontakte, die heute noch bestehen. Ein weiteres Ehepaar, mittlerweile so um die 60, wohnen seit Jahrzehnten in dieser Wohnung, in einem Blockhaus, Wohnblock. Und es gab dort noch nie irgendeinen Anlass, Quartierfest oder so, wo man sich kennenlernen konnte. Jetzt haben sie im Mai dieses Jahres haben sie gesagt, wir machen wieder das, lass uns begegnen. Und jemand half ihnen. Und so haben die ihre Nachbarn eingeladen. Und alle, bis auf eine Partei aus diesem Wohnblock, sind zu ihnen gekommen. Da haben sich Leute zum Teil zum ersten Mal gesehen. Es ist ein Chat entstanden, wo man jetzt einander helfen kann. Und gerade kürzlich hat dann ein Mann, der ziemlich weit oben ist, zum ersten Mal diese Frau aus unserer Gemeinde angefragt, könntest du, wenn ich weg bin, auf meine Pflanzen aufpassen? Und ich habe eine Vernissage mit so Kunst. Kommt ihr? Und dann haben das Ehepaar gesagt, ja, das ist nicht unsere Welt, so Kunst. Und wollten schon absagen, bis sie gemerkt haben, Moment, wenn wir uns jetzt nicht interessieren für das, was ihm wichtig ist, warum sollte er sich interessieren für das, was uns wichtig ist? Und sie sind hingegangen, haben extra einen anderen Anlass der Gemeinde fallen lassen. Darf man das? Es wäre noch ein Abschlussanlass einer Gruppe gewesen. Jetzt müssen die nach den Sommerferien nochmal nachholen, den Abschlussanlass. Nein, aber sie sind gegangen. Sie haben gemerkt, das ist es. Und auf die Art versuchen wir, eine gute Nachricht zu sein. Hier ein Einblick, wie das bei dem Senior war in seiner Wohnung. Oder als dann die Leute gekommen sind, die Gespräche, die da stattgefunden haben. Auch als Gemeinde, und das wollen wir einfach bewusst so machen, wenn wir zusammen essen, wenn wir frühstücken als Gemeinde. Es soll immer mehr diese Farbe haben, nicht einfach Gemeinschaft, sondern als heilende Gemeinschaft zusammen sein und eine gute Nachricht sein für alle, die hier sind. Meine Frage an euch ist einfach, was wäre, wenn wir nur schlicht eine gute Nachricht sind? Im Alltag, in der Gemeinde, bei unseren Anlässen. Gar nicht so, was man alles noch müsste, sondern einfach das, was wir bereits sind. Wir haben Jesus als Gekreuzigten, den Christus, kennengelernt. Leben wir das?